Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir tauchen jetzt etwas tiefer in die Geschichte ein, ins 17. Jahrhundert. Denn kürzlich hatte ein Mann 400. Geburtstag, der die deutsche Geschichte mehr beeinflusst hat, als uns bewusst ist. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Preußen, genannt der Große Kurfürst. Eine gewisse Berühmtheit hat er durch sein Toleranzedikt aus dem Jahr 1685 erlangt. Aber das ist nicht alles. Er war derjenige, der nach dem Dreißigjährigen Krieg die Scherben in Brandenburg zusammengekehrt und seinen Staat wehrhaft gemacht hat. Ein preußisches Mannsbild. Der Potsdamer Historiker Jürgen Luh hat über ihn kürzlich ein Buch veröffentlicht und mit ihm hat sich Stefanie Oswald getroffen.
Kein preußischer Herrscher ist in so finsterer Zeit aufgewachsen wie er. Geboren 1620, da herrschte seit 2 Jahren Krieg. Und es sollten noch 28 Kriegsjahre hinzukommen, in denen Brandenburg-Preußen immer wieder verwüstet wurde. Kein fürstliches Leben für einen Herrscher in Spe, sagt sein Biograf Jürgen Luh.
Im Grunde ist er jahrelang auf der Flucht gewesen oder gefangen, in Anführungszeichen. Denn er ist ja als Jugendlicher dann nach Küstrin gekommen, eine brandenburgische Festungsstadt. Und rundum gab es keine Bewegungsfreiheit, weil das Land entweder von den Schweden besetzt war oder von den Kaiserlichen während des Dreißigjährigen Krieges. Und das bedeutet wiederum, er, der wusste, dass er dereinst Kurfürst werden würde, denn er war der Erstgeborene, Nachfolger, kann in seinem eigenen Land sich nicht bewegen. Das ist nicht so schön gewesen für jemanden, der doch Ehrgeiz entwickelt hat in dieser Zeit, der sich auch eben für auserwählt angesehen hat.
In dieser schwierigen Kindheit und Jugend sieht Luh den Schlüssel für das Verständnis des unsteten Herrschers aus dem Haus Hohenzollern, der seine Verbündeten verblüffend schnell und unverfroren wechselt. Luh ist Historiker und bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg für Wissenschaft und Forschung zuständig. Aus Anlass von Friedrich Wilhelms runden Geburtstag hat er die Quellen noch einmal neu studiert und in einer Biografie das Leben des Kurfürsten, so der Untertitel, neu betrachtet. Luh zeichnet Friedrich Wilhelm nicht, wie so viele seiner Kollegen vor ihm, als rationalen Strategen, sondern als Zauderer. Unsicher, misstrauisch und wankelmütig. Einen, der sich das Attribut groß durch geschickte Propaganda zunächst selbst zuschreibt.
Groß wird er schon im 17. Jahrhundert genannt. Und zwar auch aufgrund eigener Initiative von seinen Diplomaten. Schon in den 1640er Jahren, kurz nachdem er die Regierung übernommen hat, ist das nachweisbar. Das hat aber keinen Widerhall. Widerhall findet das erst, nachdem sein Nachfahr Friedrich der Große in der Geschichte des Hauses Brandenburgs ihn gleich am Anfang als einen Großen bezeichnet, einen Großen der Geschichte, gleichwertig zu Ludwig dem 14., gleichwertig zu anderen Größen der Geschichte. Und das hat natürlich freundlich aufgenommen die Geschichtsschreibung des 19. und dann auch des frühen 20. Jahrhunderts, die ja eine Rechtfertigung für den Staat Preußen brauchte. Und da hat man ihn dann auch gleich noch zum Gründer Preußens gemacht, obwohl er keineswegs der Gründer Preußens gewesen ist.
Friedrich Wilhelm ist erst 20, als er im Dezember 1640 die Erbschaft seines Vaters Georg Wilhelm antritt und Kurfürst von Brandenburg wird. Sein Herrschaftsgebiet? Ein von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges zerstörtes, entvölkertes Land, bestehend aus 2 Landesteilen. Den kleinen versprengten Grafschaften und Herzogtümern Kleve, Mark und Ravensberg im Westen sowie Brandenburg, Pommern und dem Herzogtum Preußen im Osten. Ein zersplittertes Land, von dem der Kurfürst im Zuge der Westfälischen Friedensverhandlungen 1645 auch noch vor Pommern an die schwedische Krone abtreten muss. Diese Verhandlungen zeigen, dass er mit den Mächtigen in Wien, Paris, London oder Stockholm nicht konkurrieren kann. Und sie stacheln Friedrich Wilhelms Ehrgeiz an. Jürgen Luh.
Was er gemacht hat, ist sicherlich, er hat eine Armee aufgebaut und dem Staat damit zumindest ein Fundament gegeben und hat die Schweden nach und nach zur Seite gedrängt.
Aber eben nicht allein, wie das die preußische Geschichtsschreibung jahrhundertelang heroisierend dargestellt hat, sondern im Zusammenspiel mit dem Habsburger Kaiser Leopold. 1660 besiegelt Friedrich Wilhelm seinen größten politischen Erfolg. Er wird endgültig souverän über das Herzogtum Preußen und schafft damit die Voraussetzung dafür, dass aus dem Kurfürstentum bald das Königtum Preußen wird. Im Mai 1667 formuliert Friedrich Wilhelm in seinem politischen Testament:
Allianzen sind zwar gut, aber eigene Kräfte noch besser. Darauf kann man sich sicherer verlassen. Ein Herrscher genießt nur dann Ansehen, wenn er selbst über Mittel und Volk verfügt.
Wovon aber ein stehendes Heer finanzieren, das im Kriegsfall auf bis zu 20.000 Mann aufgestockt werden soll?
Er hat da richtig viel Ärger mit den Ständen gehabt und keineswegs haben die freiwillig ihm irgendwas großartig abgegeben, sondern er musste das immer nach harten Verhandlungen und Erpressungen denen wirklich abringen.
1653 bestätigt Friedrich Wilhelm den Ständen ihre angestammten Rechte und erhält dafür ihre Zusage, innerhalb der kommenden 5 Jahre 530.000 Taler an Steuern aufzubringen. Zudem erhebt er Mahl-, Schlacht- und Brausteuern zur Finanzierung seines Heeres. Er möchte die vom Dreißigjährigen Krieg verheerten Landstriche wieder bevölkern und fördert die Zuwanderung. 1671 siedeln sich 50 wohlhabende jüdische Familien aus Wien in der Mark Brandenburg an und durch das Potsdamer Edikt von 1685 kommen 15.000 calvinistische Protestanten aus Frankreich in seine Herrschaftsgebiete. Langsam erholt sich das ausgeblutete Land. 1675 gelingt Friedrich Wilhelm ein von der Nachwelt vielfach bejubelter militärischer Erfolg. In der Schlacht bei Fehrbellin schlägt er die schwedische Armee. Fortan gilt er als der Große. Dabei habe der Kurfürst damals nur gegen einen unerfahrenen schwedischen Heerführer und eine von Krankheit geschwächte Armee gewonnen, sagt Historiker Jürgen Luh.
Das wird ja alles zur Seite geschoben, um eben aus dem Kurfürsten was Großes zu machen. Der einzig Handelnde, der schon vorausschauend geblickt hat, der nach Preußen gesehen hat, der die Vereinigung Deutschlands unter preußischer Führung gesehen hat. Das ist alles Unfug.
Und doch, sagt Lou, habe mit Friedrich Wilhelm eine für Preußen jahrhundertelange schicksalshafte Entwicklung begonnen. Die Abhängigkeit des Staates von einem starken Heer.
Das ist wahr bei einem so zerstückelten Territorium. Und letztendlich steht er vor dem Problem, vor dem das Deutsche Reich im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg stand. Es gibt mehrere Fronten und die sind nicht stark genug, an allen gleichzeitig etwas zu machen. Und das sehen die natürlich auch schon im 17. Jahrhundert.
Insofern ist die größte Leistung des großen Kurfürsten, dass sein Land feindlichen Mächten nicht mehr wehrlos ausgeliefert war, auf lange Sicht auch die größte Hypothek für die spätere deutsche Geschichte. Die herausragende Stellung des Militärs im preußischen Staat.
Stefanie Oswald, das Buch von Jürgen Luh hat den Titel Der große Kurfürst, sein Leben neu betrachtet. Es ist im Siedler Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 25 €.